Deutschlandfunk Kultur Länderreport
mit André Hatting, herzlich willkommen. Die AfD in Brandenburg bekämpft Rechtsextremismus. Sie will deshalb den Verfassungsschutz aufstocken. Sie will auch sich klar zum Grundrecht auf Asyl beziehen und Ängste und Sorgen schüre sie gleich gar nicht. Und das alles hat der brandenburgische AfD-Chef Andreas Kalbitz gestern gesagt, und zwar im Fernsehen, im Duell mit den anderen Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Brandenburg. Wie jetzt? Die AfD als Vorkämpferin gegen rechts? Und was ist mit Kalbitz' Kontakten zu rechtsextremen Organisationen, der NPD zum Beispiel? Also der Mann kann offenbar sagen, was er will, seine AfD bleibt in Umfragen vorn. Warum das so ist, das wollte unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde wissen. Und sie ist dafür an den östlichsten Rand des Landes gefahren, in den Oderbruch. Und dort hat sie mal nachgefragt.
Mit Stallkino lockt der Ziegenhof in Zollbrücke. Durch ein großes Fenster schaut der Besucher auf 120 deutsche weiße Edelziegen, die friedlich meckernd im Stroh liegen. Neugierig schauen die Ziegen zurück. Der Hof mit Laden ist Anlaufstelle für Touristen, die auf dem Flussdeich den Oder-Neiße-Fahrradweg entlang radeln.
Ich würde hier ein Ziegeneis probieren wollen.
Achso, ja, das müssen wir probieren.
Vanille, Schokolade, Erdbeer.
Vanille.
Super. Der Anlass der Reise des Hamburger Ehepaares ist weniger lustig. Die beiden wollen verstehen, was hier in Brandenburg und im benachbarten Sachsen los ist.
Darf ich Sie noch eine Frage fragen, warum wir auch den Radurlaub hier machen?
Ja.
Können Sie uns sagen, warum die Menschen alle AfD wählen? Ihre Hypothese dazu?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ganz einfach. Weil die anderen verlernt haben, zuzuhören.
Aber was macht die AfD anders?
Die geht auf die Menschen drauf zu und hört denen zu, was die sagen und was denen nicht passt. Und das machen die anderen alle leider nicht. Ich bin auch kein großer Freund der...
Das kann doch nicht ein Grund sein, nur weil...
Doch.
Michael Rubin produziert nicht nur mit Hilfe seiner Ziegen Eis, Käse und Salami, vermietet Ferienwohnungen und bietet ein paar Plätze für Wohnmobile. Er ist auch parteiloser Bürgermeister von Zollbrücke. Zum Theater am Rand könnte man von seinem Hof aus zu Fuß laufen. Aber die wenigsten Theatergäste verirrten sich in seinen Hofladen, bedauert Rubin.
Theater ist natürlich eine kulturelle Einrichtung im Oderbruch, wo du erstmal gesagt hast, kick an. Weil es ja der Oderbrüchler zumindest in unserer Region hier so ein bisschen schwerfällig ist. Und naja, ihr den so hinterm Ofen vorkriegst, da musst du schon mit irgendwie was kommen, ne? Aber kurioserweise war das so, dass vom ersten Tage an wirklich diese kleine Zimmer mit 12 oder 15 Personen auf diesen schmalen Brettern von Anfang an voll war, auch durch die Einheimischen.
Im Theater am Rand sei es damals gemütlich gewesen, mit Bierchen und Schmalzstuhlen. Rubin erinnert sich gern.
Man hat andere Leute kennengelernt. Es kamen ja auch Berliner raus. Oder wir haben ja auch Berliner, die hier ihr Wochenendgrundstück haben. Die bringen ja sowieso schon eine andere Denkart rein. Und wenn man das über so eine Kulturstätte machen kann, dass man die trifft und über einige Sachen da reden kann, dann kann man da schon im Ort auch was bewirken.
Im benachbarten Theater am Rand wird es schon 2 Stunden vor Beginn der Vorstellung voll. Die Bühne hat auch ein Restaurant. Man sitzt gemütlich unter Bäumen. Das Glas Wein kostet allerdings 7,50 Euro. Und die Bedienung aus dem Oderbruch hat sich noch nie eine Vorstellung angesehen. Gründer Tobias Morgenstern hat damit kein Problem.
Wir sind ja keine Dienstleistungseinrichtung hier draußen, sondern das ist einfach die glücklich gelungene, erfolgreich gelungene Realisierung von künstlerischen Ambitionen und von Geisteshaltung und von Ästhetik, die wir hier rücksichtslos, so wie wir sie verstanden haben, wie wir sie wollten, für uns hergestellt haben. Und natürlich hat sich dann damit auch ein ganz bestimmter Geist, auch hier im Ort, wir wissen schon, wie wir ticken.
Er selbst wisse nicht, wer von seinen Nachbarn AfD wähle, sagt Morgenstern. Er und sein Partner, der Schauspieler Thomas Rühmann, spüren keinen Druck von rechts.
Wir merken nur, dass wir, ich sag mal, toi toi toi, bis jetzt in gewisser Weise unbehelligt sind.
An diesem Abend werden sie mitten in Amerika spielen, nach dem Roman von Annie Proulx über die öden Weiten von Texas und Oklahoma. Vergleichbar mit den Weiten des abgelegenen Oderbruchs. Dezidiert geht der Spielplan aber nicht auf den sich anbahnenden Rechtsruck in Brandenburg ein. Sie seien ja keine tagesaktuell arbeitenden Kabarettisten, meint Tobias Morgenstern. Trotzdem sei das Theater am Rand schon mit der Auswahl der Stoffe politisch, meint Thomas Rühmann, aber in einem größeren als dem landespolitischen Maßstab.
Das hat viel mehr zu tun mit dem Erdball und mit dem, was uns umgibt, als ob wir uns nun gegen die AfD stellen. Das ist mir eigentlich zu Pillepalle.
Schließlich sei die AfD mit ihren in Umfragen rund 20% der Stimmen weit von der absoluten Mehrheit entfernt, sagt Rühmann.
Sehr geehrte Besucher, wir weisen freundlich darauf hin, dass das Benutzen von Fotoapparaten und Videokameras aus rechtlichen Gründen nicht gestattet ist. Bitte schalten Sie auch Ihre Mobiltelefone aus. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Als die Vorstellung beginnt, sind die Wände des selbstgezimmerten Theaterbaus weit geöffnet. Die flache Landschaft der Grenzregion spielt eine der Hauptrollen. Die Zuschauer sitzen dicht gedrängt auf Klappstühlen und Holzbänken. Aus dem kleinen Wohnzimmertheater ist mittlerweile ein großes Unternehmen geworden. Das Theater am Rand besuchen im Jahr 25.000 Menschen. Trotzdem bewertet Reinhard Schmoog den Einfluss der Kultur im Oderbruch eher skeptisch. Der Regionalhistoriker ist Kurator des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde. Außerdem sitzt er für die SPD im Kreistag von Märkisch-Oderland. Auf der Terrasse des Gasthofes zum Alten Fritz in Alt-Lewin rührt Schmoog nachdenklich in seiner Kaffeetasse.
Es gibt sehr viele Künstler im Oderbruch. Kunst ist ausreichend vertreten hier. Aber sie trägt eben nichts für die wirtschaftliche Durchdringung bei. Darf man sich keine Illusionen machen. Ja? Und politisch sind sie eigentlich selten engagiert.
Natürlich brächten die Kulturbesucher den Gasthäusern und Pensionen des Oderbruchs Umsatz.
Aber es sind eben viele Fremde, die abends dann auch wieder wegfahren, die mit der Landschaft eigentlich gar nichts zu tun haben, gerade im Theater am Rand. Ja. Das ist wie eine Blüte auf dem Sumpf.
Was das Oderbruch wirklich brauche? Innovative Industrieunternehmen, schnelles Internet und eine viel bessere Verkehrsanbindung. Jürgen Dunkel stimmt zu, seine Familie betreibt hier seit 1920 den Gasthof.
Ich persönlich fühle mich nicht abgehängt, aber wenn man jetzt von Wriezen ausgeht, die Bahnverbindung nach Berlin, die gekappt wurde nach der Wende. So, und die vielen Pendler, die bis zu 2 Stunden nach Berlin rinfahren zur Arbeit, denen fehlt diese Bahnverbindung ganz besonders. Wer frühmorgens hier um 5 losfährt, um 7 in Berlin zu sein, die fühlen sich natürlich abgehängt.
Aber bleiben Sie denn mal hier stehen, sonst rennen Sie so um. Die schießen jetzt dann mit mal raus. So.
Okay. In Zollbrücke füttert Ziegenwirt Michael Rubin seine Tiere. Die AfD locke die Menschen im Oderbruch mit den blühenden Landschaften, die man ihnen schon nach der Wende versprochen habe, sagt er. Und die dann doch nicht kamen. Stattdessen gingen Schulen am Lehrermangel zugrunde. Alte Leute wüssten nicht, wie sie einkaufen sollten, weil es auf den Dörfern keinen Konsum mehr gibt, erzählt der Bürgermeister.
Die Kommunen gehen die Grauben auf die Brustwarzen, weil wir kein Geld haben. Es reicht hinten und vorne nicht. Und das ist so über 30 Jahre jetzt so aufgestaut. Das knirscht unwahrscheinlich. Und über Jahre lang hat man versucht, das den Leuten zu erklären und die verstehen das einfach nicht mehr.
Frust im Osten von Brandenburg, ein Grund für die vielen Stimmen für die AfD. Also ich hatte neulich mal ein Gespräch, da wurde mir erklärt, wie das bei mir hier im Deutschlandfunk Kultur in Wahrheit laufe. Nämlich so, morgens ruft das Bundeskanzleramt an und diktiert uns die Themen. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber ich bin bei meinem Gesprächspartner damit nicht durchgedrungen. Der hat mir das nicht geglaubt, dass es nicht so ist. Die Menschen glauben, was sie glauben wollen. Und viele Anhänger der AfD, die glauben der angeblichen Lügenpresse nicht mehr. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Und da stellt sich für die Journalisten des Landes die Frage, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit diesem Vorwurf Lügenpresse, mit diesem Vertrauensbruch um? Die größte Zeitung des Landes, das ist die Chemnitzer Freie Presse, die setzt auf ein urdemokratisches Verfahren. Den Dialog.
Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen bei der Freien Presse hier in Chemnitz. im Kreis unserer Leserinnen und Leser.
Dankeschön.
Da steht sie im November in der Halle einer ehemaligen Fabrik am Rande des Chemnitzer Zentrums. Die Frau, die die Regierung der Bundesrepublik seit 14 Jahren führt und die hier in Chemnitz einige für alles verantwortlich machen wollen. Auch für die Tötung eines Mannes auf dem Chemnitzer Stadtfest. Tagelang prägen daraufhin rechte Demonstrationen das Stadtbild. Es kommt zu rassistisch motivierten Gewalttaten. Bundesweit schockiert auch die Tatsache, dass scheinbar bürgerliche Chemnitzer nichts dabei finden, bei einer Demonstration mitzulaufen, auf der der Hitlergruß gezeigt wird.
Meine konkrete Frage an Sie, wie haben Sie diese mediale Berichterstattung oder Zerfetzung von Chemnitz empfunden?
Also, wenn man wie ich Bundeskanzlerin ist und gefragt wird, wie man die Medien findet, dann bin ich natürlich immer in der Gefahr, dass gesagt wird, die will auch nur eine schöne Berichterstattung. Deshalb bin ich da bewusst vorsichtig, denn die Pressefreiheit ist auch ein hohes Gut. Die Länder, in denen sich sozusagen Regierungschefs die Fragen bestellen, die ihnen in einer Pressekonferenz gestellt werden, da möchte ich auch nicht leben.
Die Kanzlerin im Gespräch mit den Leserinnen und Lesern der Freien Presse Chemnitz, ein Großereignis. Bemerkenswert auch, dass es die Zeitung und nicht die Stadt ist, die beim Besuch der Kanzlerin diese Veranstaltung ausrichtet. Auf die Chefredakteur Thorsten Kleditsch ein Dreivierteljahr später durchaus zufrieden zurückblickt.
Am Ende muss ich sagen, es war für alle Beteiligten eine gute Geschichte. Es konnten diejenigen Menschen, Leserinnen, Leser, die wirklich sich einmal mit ihr konfrontieren wollten, also den Kontakt zu ihr gesucht haben, die hatten zumindest jeder eine faire Chance, dort drin dabei zu sein. Wir mussten am Ende losen, sodass nicht jeder die Chance realisieren konnte, aber es hatte jeder die gleiche Chance, dabei zu sein. Und dieses Gespräch hat auch funktioniert.
Und es sei ein erster Abschluss gewesen nach den Ereignissen des Sommers, sagt Kleditsch, der von seinem Fenster just auf die Straßen blicken kann, durch die auch die Demonstrationszüge liefen. Auch schon vor 2018 übrigens, etwa als sich zwischenzeitlich ein lokaler Pegida-Ableger formiert.
Also natürlich haben auch wir hier vor unserem Fenster die Lügenpresse-Debatten und nicht Debatten, Demonstrationen gehabt und die Rufe an unsere Adresse. Aber in solchen Gesprächen und auch in größeren Runden haben wir eher das Phänomen erlebt, dass Lügenpresse zwar immer wieder eine Rolle spielte, aber an uns eher adressiert wurde, naja, die freie Presse meinen wir jetzt da nicht, wir denken da eher so an den überregionalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter und so fort. Das heißt, gleichzeitig wirst du aber auch ein Stück weit mit verantwortlich gemacht, was andere Medien tun, bist auch in der Rolle, das erklären, erläutern zu müssen, vielleicht auch, wieso eine überregionale Zeitung, überregionale Journalisten anders arbeiten müssen als wir.
Die Freie Presse ist die Zeitung in Sachsen mit der höchsten Auflage. Hauptredaktion in Chemnitz, aber mit einer großen Anzahl von Regionalredaktionen von Freiberg bis ins Vogtland. 1990 geht sie nicht in den Besitz der Treuhand über, sondern gehört seither zur Medienunion aus Ludwigshafen. Nach dem Tod eines Mannes am Rande des Stadtfestes 2018 und den anschließenden Demonstrationen steht sie und ihre Berichterstattung auf einmal im Fokus der bundesweiten Öffentlichkeit.
Zunächst mussten wir mal funktionieren, hatten da auch viel Glück, dass wir gut aufgestellt waren in der Zeitung zu dem Zeitpunkt. Aber in den nachfolgenden Monaten, eigentlich beginnend so richtig erst ab Januar dieses Jahres, haben wir das dann entsprechend ausgewertet und versuchen es derzeit noch zu systematisieren für die Zukunft.
Eine erste Maßnahme ist die Ausrichtung der Leserdialoge, die auch eine Lücke in der verunsicherten, polarisierten Chemnitzer Stadtgesellschaft schließen sollen.
Im vergangenen Jahr halt die neue Qualität war, dass wir nach dem 26. August hier in Chemnitz das Gefühl hatten, es ist im Moment niemand da, der so ein bisschen die Fäden in die Hand nehmen kann und so einen Dialog gestalten, wo sich die Mitte zusammenfinden kann, wo sich austauschen kann. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir hier einer anderen, sag mal, Aktivität auch in den Ring gehen, die reine Beobachterrolle verlassen, und haben uns dann in einer sehr schwierigen Zeit angeboten, die Plattform zu sein, auf der sich die Stadt ein Stück weit austauschen kann.
Die Freie Presse lädt Leserinnen und Leser in ihre Redaktion ein, natürlich auch die Kritiker, solche, bei denen der Eindruck entstanden sei, man könne sie noch erreichen.
Da haben wir hier in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, viele Gespräche geführt. Das eine hat sich mehr gelohnt als das andere. Und in der Beobachtung würde ich sagen, es ist heute fast schwieriger geworden, als es damals noch war. Auch weil es damals sehr aufgeregt war, ist es uns eigentlich meistens gelungen, noch Gespräche zu führen, wo ich am Ende gesagt habe, ja, da weiß der eine von dem anderen jetzt mehr als vorher. In letzter Zeit ist es dann auch schon häufiger passiert, dass ich am Ende nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt sehr viel weitergekommen sind, sondern da muss ich sagen, es wirkt irgendwie verhärteter noch, die Fronten.
Zwischen der Zeitung und denen, die oft eine politische Heimat, bei der sich in Sachsen immer weiter radikalisierenden AfD finden. Die wird bei den Europawahlen stärkste Partei in Chemnitz. Im Stadtrat stellen AfD und die rechtsextreme Gruppierung Pro Chemnitz 16 der 60 Plätze. Doch so sehr die Stadt unter Schock stand und steht, es hat sich viel bewegt. Viel neues Engagement ist entstanden, über das natürlich ebenso in der freien Presse zu lesen ist, wie über die Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025.
Wenn jetzt der Jahrestag nochmal stattfindet und je nachdem wie er stattfindet, davon wird, glaube ich, dann auch nochmal viel abhängen, ob das dann so einen gewissen Abschluss fürs Erste geben kann. Das wird man noch sehen müssen. Und wo ich mir momentan auch noch nicht sicher bin, ist das Thema Kulturhauptstadtbewerbung tatsächlich die Frage des 26. August nochmal aufnehmen kann und vielleicht sogar der ganzen Kulturhauptstadtbewerbung das nochmal einen gewissen Schub geben kann, dass man was, zwar einen traurigen Anlass, einen schrecklichen Anlass hat, der aber letzten Endes auch eine Bewährungsprobe für eine Stadt darstellt, wie sie nicht jede zu bewältigen hat, und das wiederum könnte ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in diesem Wettlauf um die Kulturhauptstadtbewerbung sein.
Sagt Thorsten Kleditsch, Chefredakteur der Freien Presse aus Chemnitz. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat mit ihm gesprochen. Kampf. Gut 25.000 Namen haben nämlich Rechtsextreme auf Feindeslisten gesammelt. Und diese Feindeslisten hat das Bundeskriminalamt bei Razzien gefunden. Aber nur das BKA und die Neonazis wissen, wer da eigentlich draufsteht. Die Betroffenen selbst, die wissen es nicht. Die vollständige Herausgabe dieser Liste hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden Anfang dieser Woche nämlich abgelehnt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Gruppe, die Namen sammelt. Nordkreuz nennt sie sich. Und Nordkreuz bereitet sich auf den Zusammenbruch des Staates vor. Und dafür sammelt sie nicht nur Konserven, sondern auch Waffen und Munition und eben Informationen über politische Gegner. Das Landeskriminalamt MV, das hat jetzt entschieden, diese Betroffenen darüber zu informieren. Alexa Hennings hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Ende Juli hatten 1200 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern recht ungewöhnliche Post in ihrem Briefkasten. Absender Landeskriminalamt, der Direktor.
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr.
Hier wären 1200 Namen einzusetzen.
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts gegen zwei Beschuldigte aus Mecklenburg-Vorpommern wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
Die Beschuldigten sind ein Rostocker Anwalt und ein Kriminaloberkommissar aus Grabow. Gemeinsam mit anderen, zumeist sind es Mitglieder des Reservistenverbands der Bundeswehr, Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, bilden sie eine Gruppe namens Nordkreuz. Es wurden Waffen und Munition gehortet. Ein ehemaliger SEK-Beamter steht in Verdacht, Munition weitergegeben zu haben. Es sind nicht die üblichen Verdächtigen aus dem rechtsextremistischen Glatzenmilieu. Es sind aktive oder ehemalige Staatsbedienstete, die sich für den Zusammenbruch des Staates rüsten.
Wurden Materialsammlungen zu Personen und Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, darunter auch personenbezogene Daten zu ihrer Person.
Als ich den Brief dann bekommen habe, war es dann schon ein bisschen erschreckend, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich selbst auf der Liste stehe.
Matthias Engling, 32, Wirtschaftsinformatiker, ist Mitglied im Grünen Landesvorstand von Mecklenburg-Vorpommern. Das hat gereicht, um auf die Nordkreuzliste zu kommen.
Es wurde nicht gesagt, welche Art von Daten wurde gesammelt, in welchem Umfang, zu welchem Zweck. Und es wurde auch nicht gesagt, ob diese Daten noch in irgendwelchen Foren existieren oder ob die quasi schon gelöscht sind. Und das ist schon so ein bisschen, hinterlässt so ein mulmiges Gefühl.
Matthias Engling hätte schon gern noch ein paar Fragen gestellt. Dazu wurde er in dem Brief auch herzlich eingeladen. Jedoch sei das Landeskriminalamt dafür nicht zuständig. Telefonnummer des BKA, des Bundeskriminalamts, anbei.
Nachdem ich dann irgendwo zweimal hin und her geschaltet wurde, dort telefonisch, bin ich dann bei einer netten Sachbearbeiterin gelandet, die mir dann gesagt hat, ich soll mich doch bitte auf dem BKA, auf der Homepage, da gibt es ein Kontaktformular und das soll ich da bitte ausfüllen und die leiten das weiter. Aber sie kann mir nicht weiterhelfen. Und das finde ich schon in dem Rahmen, von dem wir jetzt reden, Nordkreuzliste, was da so passiert ist, was man so in den Zeitungen und Medien liest, dass da Leichensäcke bestellt wurden und so weiter, finde ich das schon so ein bisschen verstörend. Also es hat auf jeden Fall mein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden nicht verbessert.
Auch Hikmet Elzebtis Name steht auf der Liste von Nordkreuz. Elzebti, 61, ist Agrarwissenschaftler und Dolmetscher. Der gebürtige Iraker lebt seit 1989 in Deutschland. Er wohnt in Rostock, engagiert sich bei Initiativen wie Bund statt Braun und saß für Die Linke bis 2016 im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der erste Migrant, der es bis dorthin geschafft hat. Ihn beschäftigt besonders der Fakt, nicht schon früher informiert worden zu sein. Bereits seit September 2017 ist den Ermittlern die Nordkreuzliste bekannt und wurde vom Bundeskriminalamt ans Landeskriminalamt übergeben. Die Presse berichtete darüber. Sie berichtete auch über Festnahmen von SEK-Mitgliedern und Ermittlungen gegen Bundeswehrreservisten. Schon damals tauchten die Begriffe Feindes- oder Todesliste auf. Doch fast 2 Jahre lang hielten es die Behörden nicht für nötig, die Betroffenen zu informieren.
Das ist auch wirklich so ein Schock. Und diese ganze Jahr, also von 2017 bis 2019, wusste man nicht überhaupt, dass man so in Gefahr ist. Man könnte auch uns informieren. Also zum Beispiel, dass man aufpassen soll, dass man irgendwie auch in seiner Umgebung gucken soll und so. Wir haben keinen Schutz, wir waren nichts informiert. Und das ist irgendwie schädlich und schäbig auch.
Im Brief an die Betroffenen heißt es beschwichtigend:
Dabei haben sich jedoch bisher grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Betroffenen einer konkreten Gefährdung unterliegen.
Auch der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern möchte nicht von Gefährdung sprechen. Eine Interviewanfrage von Deutschlandfunk Kultur lehnte er mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen beim Generalbundesanwalt ab. Keine konkrete Gefährdung? Hikmet El-Zebdi weiß nicht, ob er das glauben soll. Er und weitere 28 Betroffene, meist aus der Region um Rostock, wurden im Juni 2019 vom BKA als Zeugen vernommen. Dort wurde er zur erhöhten Wachsamkeit aufgefordert und es wurde ihm geraten, Familie, Kollegen, Freunde und Bekannte zu informieren.
Wieso jetzt BKA hält diese jetzt nicht gefährlich? Und Ende der Vernehmung wurde mir auch gesagt, soll man vorsichtig sein. Das ist irgendwie gewisser Widerspruch in sich. Also es gibt Menschen, die sind bekannt, die sind jetzt in Kreuzfaden der Ermittler, aber noch die gefährlicher, die noch unbekannt sind. Wie kann man sich schützen? Da kann man sich fragen. Also ich finde überhaupt keine Lösung für mich. Also in diesem Fall ist man doch schutzlos, machtlos. Man fühlt sich irgendwie vernachlässigt.
Das Sammeln von Informationen über politische Gegner ist im Bereich der politisch motivierten Kriminalität eine weit verbreitete Praxis.
Lässt Innenminister Cafier in einer seiner wenigen Pressemitteilungen zu dieser Sache verbreiten. Das erregt Widerspruch bei Eva-Maria Gröger, 37, Politologin und linken Abgeordnete im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und ebenfalls Betroffene der Nordkreuzliste.
Nein, das ist eben nichts Normales und das ist auch genau das, was mich so wütend sein lässt, dass es immer wieder und immer wieder passiert, dass sowas verharmlost wird. Wenn solche rechtsextremen Gruppierungen über ihre vermeintlichen Feinde Materialien ansammeln, Informationen ansammeln und sich ja auch fortlaufend weiter informieren, was die politisch machen, wie und wo sie aktiv sind. Und das passiert immer wieder.
In einer Pressemitteilung zitiert Innenminister Cafier den Satz, den auch die Betroffenen per LKA-Post zugestellt bekamen.
Der derzeit in der medialen und öffentlichen Diskussion verbreitete Begriff der Feindes- oder gar Todeslisten ist konsequent zurückzuweisen.
Nun kann sich der Innenminister nicht darüber beklagen, dass dieser Begriff entstanden ist, weil er ist ja vor allem deswegen entstanden, weil er nicht aufgeklärt hat. Und jetzt dem politischen Gegner zuzuwerfen, naja, er ist schuld, dass jetzt dieser Begriff Todesliste entsteht und der nicht wahr ist, so, finde ich jetzt so ein bisschen hanebüchen. Als Innenminister ist er in der Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen. Und der ist endlich nachgekommen.
Seine Politik, die auf der Nordkreuzliste genannten Personen nicht zu informieren, gab der Innenminister nur auf, weil der öffentliche Druck zu groß war und Betroffene wie Hikmet El-Zebdi und Eva-Maria Gröger nach ihren Zeugenvernehmungen beim BKA an die Öffentlichkeit gegangen waren.
Aufgrund der aktuellen Berichterstattung und einiger unzutreffender Bewertungen, die teilweise aus dem politischen Raum immer wieder verbreitet werden, nehme ich als Innenminister eine größere Verunsicherung wahr.
Deshalb verschickte das Ministerium dann die Briefe an über 1000 Betroffene.
Es ist gut, dass die Briefe da sind, aber dann so diese lapidare, fast schon beleidigende, begleitende Kommunikation durch den Minister, so nach dem Motto, jetzt beruhigt euch mal alle und es ist alles nicht so schlimm, das sehen wir eben deutlich anders.
Es gab immer Häppchen, die an die Öffentlichkeit drangen. Durchaus nicht harmlose Häppchen, wie Eva-Maria Kröger findet.
Und dann gibt es eben den Zusammenhang, dass sich diese Prepper-Gruppe, diese Nordkreuz-Leute dann in anderen Chats darüber unterhalten haben, dass wenn der sogenannte Tag X kommt und aus ihrer Sicht das System dann jetzt also geschwächt oder zusammengestürzt ist, dass man dann diese Leute zusammentreibt und dass diese Leute dann weg müssen, also beseitigt werden müssen. Und wenn Menschen sowas schreiben und sich bewaffnen und Löschkalk und Leichensäcke bestellen wollen und dann finden sich bei den Materialien über so viele Politikerinnen und Politiker oder zivilgesellschaftliche Akteure, dann muss man das doch in einen Zusammenhang stellen. Und das dann immer wieder zu verharmlosen, dafür habe ich kein Verständnis. Und auch wenn das ein sehr großer Vergleich ist, dessen bin ich mir bewusst. Aber da stellt man sich schon die Frage, ob eigentlich die Politik aus dem NSU-Skandal nichts gelernt hat.
Die Betroffenen fordern eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können mit ihren Fragen und Ängsten. Matthias Engling, der Grünen-Politiker, kann jeden verstehen, der sich aus der politischen Arbeit oder bürgerschaftlichem Engagement zurückzieht, weil sein Name auf der Nordkreuzliste steht. Er selbst wird es nicht tun.
Meiner Freundin habe ich mich schon gestritten, weil die gesagt hat, okay, bist du verrückt, das jetzt noch eine Pressemitteilung rauszugeben und irgendwie öffentlich irgendwie auch anzusprechen. Aber da sage ich halt, okay, aber es muss halt sein, damit die Leute mitbekommen, was passiert. Das ist eben auch am rechten Rand. Ganz klar Menschen gibt, die hier unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie untergraben wollen und ganz klar auch angreifen. Und da muss man drauf reagieren und es ernst nehmen. Und das als das benennen, was es ist, Rechtsextremismus.
Die Gruppe Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern, die sammelt Informationen über ihre Feinde, um die dann nach dem Zusammenbruch des Staates zu beseitigen. Das zumindest ist die Befürchtung.